SWR aktuell Kontext.
Mit Sebastian Felser. Schönen guten Tag. Falls Sie einen Globus zur Hand haben oder einfach kurz irgendwo einen Kartendienst auf dem Handy oder so, dann will ich Sie kurz einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen. Wenn nicht reichen, aber auch die Erdkundekenntnisse aus der Grundschule, um sich das Ganze vorzustellen. Wir fliegen über den Atlantik nach Norden auf die Südspitze Grönlands zu. Biegen wir nun links ab in Richtung Kanada, überfliegen wir die sogenannte Nordwestpassage vorbei an Kanada und kommen über die Beringstraße auf den Pazifik. Biegen wir vor Grönland rechts ab in Richtung Skandinavien, überfliegen wir die sogenannte Nordostpassage vorbei an Russland und kommen ebenfalls bei der Beringstraße raus, um in den Pazifik zu gelangen. Schon in knapp 10 Jahren könnte es eine dritte Route geben, mitten durch das Nordpolarmeer, das dann voraussichtlich im Sommer eisfrei sein wird. Die Arktis ist eine Region der Abkürzungen. Abkürzungen, die viele Mächte kontrollieren wollen. Von Grönland bis zur Beringstraße. Welche Bedeutung hat die Arktis? Nun, wer die Arktis kontrolliert, kontrolliert definitiv wichtige Handelsrouten. Von den aktuell verfügbaren 2 Handelsrouten, also der Nordwest- und der Nordostpassage, führt die im Nordosten größtenteils an Sibirien vorbei, die im Nordwesten größtenteils an Kanada. Russland würde gerne die dritte Route direkt über den Nordpol kontrollieren, die sich wohl demnächst durch die Erderwärmung auftut. Der Kreml will daher erreichen, dass seine Gebietsansprüche bis an den Nordpol Anerkennung finden. Allen 3 Schiffsrouten gemeinsam ist es, dass sie über die Beringstraße in den Pazifik kommen. Auf der einen Seite der Beringstraße ist ja der US-Bundesstaat Alaska. Auf der anderen Seite die russische Region Tschukotka. Dass Russland nicht beide Seiten der Beringstraße hält, ist dabei nur der Tatsache geschuldet, dass das Zarenreich sich im 19. Jahrhundert durch einen Krieg völlig überschuldet hatte und für Alaska einen Käufer suchen musste, weiß unser Washington-Korrespondent Carsten Kühntop.
Alaska war früher russisch, bis die Russen das Gebiet an Amerika verkauft haben. Im Jahr 1867 für rund 7 Millionen Dollar. Das wären heute etwa 156 Millionen Dollar. Also ein Apfel und ein Ei. Die Amerikaner hatten an Alaska Interesse wegen der Rohstoffe. Als Rohstoffe waren damals wichtig Pelztiere, Holz, Mineralien. Und dann ging es um Fischgründe und um den Walfang. Und Alaska steht aus russischer Sicht für die Niederlage im Krimkrieg in den 1850ern. Plötzlich war damals klar, Russland ist rückständig, seine starke Rolle in Europa ist vorbei. Und auf einmal war es für Moskau viel zu teuer, das weit entfernte Alaska zu unterhalten. Man hatte kein Geld mehr und deshalb verkaufte man Alaska für lau. Bis heute verlangen russische Nationalisten, dass man sich Alaska zurückholt, genauso wie andere Gebiete, die irgendwann einmal russisch waren.
Vermutlich wird auch Russlands Präsident Wladimir Putin sich bis heute über diese Wendung der Geschichte ärgern. Denn wäre die Beringstraße noch fest in russischer Hand, würden sich viele geopolitische Fragen rund um die Arktis so heute wohl nicht stellen. Ich habe es schon gesagt, die Arktis ist eine Region der Abkürzungen. Die Strecke von New York City nach Tokio umfasst über den Panama-Kanal gut 18.000 Kilometer, über die Nordwestpassage an Kanada vorbei sind es nur 14.000 Kilometer. Noch deutlicher sind die Abkürzungen über die Arktis, wenn es um die militärische Nutzung geht. Raketen fliegen nahe zur Luftlinie und das ist ein Grund, warum Russland zahlreiche Nuklearwaffen in der Arktisregion stationiert hat. Mit technischer Hilfe aus dem Westen, wie Benedikt Strunz berichtet.
Die Barentssee nördlich von Murmansk. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich die Arktis zu einem militärischen Hotspot entwickelt. Egal ob Militärbasen, Flugfelder oder U-Boot-Häfen, Russland rüstet seine Stützpunkte im Nordmeer auf.
Man will auch dort Stärke zeigen, um sein Selbstbild in der arktischen Region und seine wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen durchzusetzen,
sagt der ehemalige Marinekapitän und Militärexperte Michael Wanning. Vor allem habe die Arktis für Russland aber eine immense strategische Bedeutung.
Insbesondere sind es die nukleare Zweitschlagsfähigkeit der russischen Marine, der russischen U-Boote. 80% der nuklearen getriebenen und bewaffneten U-Boot-Flotte liegen auf der Kola-Halbinsel.
Also mitten in der Barentssee. Hier hat Russland in den vergangenen Jahren sein Atomwaffenpotenzial massiv ausgebaut. Denn im Falle eines Krieges wären Europa und die USA von der Arktis aus mit Raketen leicht zu erreichen. Russland will dieses Atomwaffenpotenzial, das unmittelbar gegen den Westen gerichtet ist, mit allen Mitteln schützen. Und dabei hat Russland Hilfe erhalten. Und zwar ausgerechnet vom Westen selbst. Zu diesem Ergebnis kommt das internationale Rechercheprojekt Russian Secrets, für das vertrauliche Geschäfts- und Gerichtsunterlagen ausgewertet wurden. Die Recherchen, an denen auch NDR, WDR und SZ beteiligt waren, belegen, dass russische Geschäftsleute über mehr als 10 Jahre, mindestens bis Herbst 2024, Spitzentechnologien im Westen eingekauft haben. Im Zentrum dieses Netzwerks steht eine Firma aus Zypern. Mal kaufte das russische Netzwerk Sonare in den USA, mal einen Tauchroboter in Großbritannien. Dann interessierte es sich für Unterwasserantennen aus Schweden oder bestellte hunderte Kilometer Unterwasserkommunikationskabel aus Japan. Sogar mehrere Spezialschiffe kaufte das Netzwerk in Europa ein. Der Gesamtwert der nachgewiesenen Einkäufe mehr als 50 Millionen US-Dollar.
Das ist ein Extremfall aus verschiedenen Gründen,
sagt der Sanktionsexperte Benjamin Hilgenstock von der Kiew School of Economics.
Erstens haben die Transaktionen, über die wir hier sprechen, über einen langen Zeitraum stattgefunden, rund 12 Jahre.
Zum anderen geht es aber auch darum, was anschließend mit der Technik und den Schiffen passiert ist. Die Recherchen, an denen das internationale Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten und Medien wie Le Monde oder die Washington Post beteiligt waren, zeigen, die im Westen beschaffte Unterwassertechnik wurde in die Arktis verbracht und diente dort einem ganz speziellen Zweck. Aus Geschäfts- und Gerichtsunterlagen und aus öffentlich zugänglichen Informationen geht hervor, dass Russland mit der Technik ein geheimes Militärprojekt mit dem Namen Harmonie aufgebaut hat. Mehrere westliche Nachrichtendienste und Experten bestätigen dies. Bei Harmonie handelt es sich um ein Netzwerk aus akustischer Sensorik, das sich über mehrere hundert Kilometer erstreckt und am Grunde der Barentssee verbaut ist. Es liegt direkt vor dem militärischen Sperrgebiet Novaya Zemelja und zieht sich bis nach Alexandraland im Norden.
So langsam zeigt sich also, warum US-Präsident Donald Trump so ein großes Interesse an Grönland hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Vereinigten Staaten bereits umfangreiche Möglichkeiten haben, ihre Interessen in Grönland einzubringen. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit Ebbe Volkwarzen gesprochen. Der Kultur- und Politikwissenschaftler war 10 Jahre lang an der Universität in Nuuk auf Grönland tätig.
Trump sagt ja, Grönland sei militärisch für die USA wichtig, wenn nicht unverzichtbar. Ist das denn ein hinreichender Grund, Grönland zu annektieren?
Grönland ist zweifelsohne wichtig für die Sicherheit der USA, nicht zuletzt aufgrund seiner Lage. Wenn man eine Linie von Russland in die USA über den Globus zeichnet, dann geht das direkt durch Nordgrönland. Deswegen hat man ja auch seit den 50er Jahren dort die große Airbase in Thule, heute Pituffik. Aber die USA können heute schon machen, militärisch in Grönland, was sie benötigen und was sie wollen. Sie könnten auch aufrüsten und ihre militärische Präsenz ausweiten. Um das zu tun, müssen sie Grönland nicht besitzen. Also das Argument ist eigentlich nicht schlüssig.
Also Trump hätte eigentlich gar nicht so viel davon militärisch, wenn Grönland amerikanisch wird.
Nein, alles, was er für die Sicherheitsarchitektur der USA benötigt und was auch nachvollziehbar ist, ist heute schon möglich. Und die Grönländer sind ja auch sehr offen bezüglich einer Sicherheitszusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten.
Also was steckt dann hinter dieser krassen Trump-Rhetorik? Sind es dann doch Wirtschaftsinteressen?
Das könnten Wirtschaftsinteressen sein, aber auch da muss man sagen, wenn es um die Rohstoffe geht, die Bodenschätze, vor allem die so wichtigen seltenen Erden, auch da hätten die USA schon hinlänglich Möglichkeiten gehabt, in Grönland zu investieren. Diese ganze Geschichte geht ja schon länger als die letzten Tage. Das ganze letzte Jahr war ja eigentlich in Grönland von dieser Diskussion geprägt und man hat den USA vermehrt angeboten, ja, in Wirtschaftsprojekte, in Rohstoffprojekte einzusteigen. Auch da ist nicht so wichtig, was passiert. Also es steht schon zu befürchten, dass es tatsächlich darum geht, das amerikanische Territorium oder die Einflusszone, von der ja immer wieder die Rede ist, auszuweiten.
Ebbe Volkwarzen war 10 Jahre lang an der Universität Nuuk auf Grönland tätig. Mit ihm hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen. Der Klimawandel beschäftigt die Wissenschaft gerade auf Grönland sehr, denn diese Erdregion erwärmt sich rasend schnell. Das sorgt bei den einen dafür, wir haben es gehört, dass Unternehmen Begehrlichkeiten entwickeln, Rohstoffe abzubauen. Bei den anderen sorgt es dafür, dass sie die einzigartige Natur Grönlands schützen und irgendwie so weit wie möglich bewahren wollen. Zu jenen gehört der Meteorologe Sven Plöger. Für eine ARD-Fernsehdokumentation ist er vor gut einem Jahr nach Grönland gefahren. Und darüber hat SWR-Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit ihm gesprochen.
Jetzt wissen ja alle, das ewige Eis ist kein ewiges Eis mehr. Aber das ist theoretisches Wissen. Wie ist es, wenn man direkt davor steht?
Also es war so, dass das war auch mein eindrücklichstes Erlebnis, als ich oben auf dem Eisschild Grönland stand. Ich stand plötzlich da. Hinter mir, vor mir, rechts, links, überall hunderte von Kilometern Eis. Man sieht diese Größe, man fühlt die eigene Kleinheit und gleichzeitig weiß man, dass sich dieses Eis zurückzieht. Und wenn man sich dann Bilder anguckt, wir waren ja auch vor verschiedenen Gletschern, unter anderem den, wo Alfred Wegener seine Expedition 1930 begonnen hat. Und wenn man dann sieht, wie es früher aussah, wie es heute aussieht, dann merkt man einmal mehr, oh, da tut sich was und derzeit schmilzt das Eis in Grönland, in der Arktis, fünfmal so schnell wie noch in den 1980er Jahren.
Wie sieht's mit den Forschenden aus, die dort leben, die da Jahre verbracht haben und auch die Entwicklung sehen? Wie ist die Stimmung bei denen? Sind die kämpferisch?
Also sie versuchen einfach immer auch das Positive zu sehen, weil das ist für eine Forscherin, für einen Forscher, auch für mich selber unheimlich anstrengend, wenn man nur noch pessimistische Gedanken hat, weil dann kommt man einfach nicht weiter und das Leben wird für einen selbst auch nicht besser, wenn man nur pessimistisch und hoffnungslos auf die Welt guckt. Deswegen bin ich als Rheinländer auch jemand, der sagt, solange die Möglichkeit besteht, Dinge zu verändern, bleibe ich optimistisch, versuche so zu kommunizieren, dass ich vielleicht welche anstecken kann. Wir hatten dort auf Grönland zum Beispiel Josephine Niemand kennengelernt, die dort in Nuuk, der grönländischen Hauptstadt, forscht und auch Leiterin eines großen Forschungszentrums ist. Mit ihr bin ich dort auch rausgegangen. Die machen Messungen bezogen auf CO2, die schauen sich die Pflanzenwelt, hätte ich fast gesagt, dort an. Das sind Moose und Flechten hauptsächlich. Und sie sieht natürlich diese brutalen Veränderungen und sagt, das war noch nie so wie heute. Man kann das spüren, man kann das sehen. Aber sie sagt auch, es ist wichtig zu forschen, es ist wichtig, diese Themen nach außen zu tragen, nochmal im Sinne der Erhaltungswertigkeit dieser Natur.
Meteorologe Sven Plöger. Über seine Eindrücke aus der Arktis im Klimawandel hat er mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen. US-Präsident Donald Trump ist nicht bekannt dafür, dass er ein großer Freund von Umwelt- und Klimaschutz ist. Die einzigen Landschaften, von denen bekannt ist, dass er großen Wert auf ihren Erhalt legt, sind seine Golfplätze. Wenn er nun Besitzansprüche mit Blick auf Grönland artikuliert, dann horchen nicht nur die Menschen auf der Insel, in Dänemark und Europa auf, auch Kanada beobachtet das ganz genau. Kanada hat selbst einen großen Anteil an der Arktis und war auch schon Gegenstand von Trumps Annexionsfantasien, berichtet unsere Kanada-Korrespondentin Giselle Uka.
Wenn jemand nachvollziehen kann, wie sich die Grönländer wohl gerade fühlen müssen, dann sind es wohl die Kanadier. Schon vor Beginn seiner zweiten Amtszeit drohte Donald Trump fast täglich:
Frankly, Canada should be the 51st state, okay? It really should, because Canada relies entirely on the United States. We don't rely on Canada.
Kanada müsse 51. US-Bundesstaat werden. Schließlich sei das Land völlig abhängig von den Vereinigten Staaten. Der kanadische Premierminister Mark Carney entgegnete ihm, sein Land stehe nicht zum Verkauf.
Canada is not for sale. It never will be for sale.
Auch deshalb stärkte Carney bei einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen Grönland demonstrativ den Rücken.
The future of Greenland is a decision for Greenland and for Denmark exclusively. It's their decision.
Die Zukunft Grönlands könne ausschließlich von Grönland und Dänemark selbst entschieden werden, erklärte Carney. Die richtige Reaktion findet Roland Paris, Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität Ottawa. Es ist, als hätte Trump ein persönliches Verlangen, sich Grönland anzueignen. Das geht über die bloße Zusammenarbeit im Rahmen des Verteidigungsabkommens oder den konventionellen Erwerb grönländischer Ressourcen hinaus. hinaus. Und das besorgt auch Kanada. Genau wie Grönland habe auch Kanada viele wichtige Ressourcen. Erdöl, Erdgas, kritische Mineralien, teilweise noch unerschlossene Rohstoffvorkommen, die durch das schmelzende Eis in der Arktis immer zugänglicher werden. Sich dadurch neu öffnende Schifffahrtsrouten sind geopolitisch hoch umkämpft. Russland und China bauen ihre Präsenz dort aus. Eine Herausforderung für die NATO-Partner USA und Kanada. Beide haben bereits seit dem Kalten Krieg eine gemeinsame nordamerikanische Luftverteidigung, um die Region abzusichern. Kanada gibt bisher viel weniger für seine Verteidigung aus als die USA, wird jetzt aber sehr viel mehr ausgeben und ein großer Teil davon wird in die Arktis fließen. In den kommenden 5 Jahren will die Regierung von Mark Carney 81,8 Milliarden kanadische Dollar für Verteidigung ausgeben. Auch weil sich das Land beim Schutz seiner Souveränität nicht mehr auf seinen amerikanischen Partner verlassen kann, sagt Roland Paris. Die Invasion in Venezuela, die Drohung in anderen Ländern wie Grönland gegenüber, das alles sind Anzeichen für viele Kanadier dafür, wie unzuverlässig die USA geworden sind und zunehmend rücksichtslos. Kanada orientiere sich in Verteidigungsfragen nun auch Richtung Europa. Im Juni traten die Kanadier der europäischen Aufrüstungsinitiative Rearm Europe bei.
US-Präsident Donald Trump greift nach Grönland und der Arktisregion. Aber vielleicht ist ja auch alles viel harmloser, als manche annehmen. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Andrew Dennison hat es in einem Interview so gesagt.
Grönland bleibt weiter dänisch und amerikanische Stützpunkte da werden wahrscheinlich modernisiert. Und das ist gut für Europa und gut für Amerika. Man muss immer wissen, wenn die Europäer sauer sind, sind die Demokraten sauer und dann ist Trumps Basis glücklich.
Viele Menschen wünschen sich wohl, dass der US-Politologe Andrew Dennison recht behält. Das war SWR Aktuell Kontext. Von Grönland bis zur Beringstraße. Welche Bedeutung hat die Arktis? Ich bin Sebastian Felser. Vielen Dank fürs Zuhören.